Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt sie Silke Hane. Guten Tag. Kleine Chips, großes Geld. Rund 4,4 Milliarden Euro wollte Global Wafers aus Taiwan auf den Tisch legen, um den deutschen Konkurrenten Siltronic zu übernehmen. Beide Firmen stellen Siliziumscheiben her. Auf diese Scheiben werden die Miniaturstrukturen für Mikrochips geätzt. Jetzt ist die Übernahme gescheitert. Weshalb und ob das strategisch für Europa die richtige Wahl ist, gleich ein Thema. Außerdem, die Förderbank KfW hat ihren Jahresbericht vorgelegt. Klar, dass es bei der Pressekonferenz auch um die abrupt gestoppte Förderung für energetisches Bauen ging. Und Airbus und die IG Metall haben sich über die Zukunft der deutschen Standorte verständigt. Das sind heute unsere Themen. Als erstes, wie gesagt, die Chipindustrie. Computerchips sind derzeit ja weltweit Mangelware. Sie kommen in allen Produkten mit Elektronikanteilen vor. Daher sind sie strategisch wichtig für viele Staaten. Diese strategische Bedeutung ist es wohl auch, die nun eine Übernahme des deutschen Zulieferers Siltronic für die Chipbranche hat scheitern lassen. Das Bundeswirtschaftsministerium ließ eine Frist zur Genehmigung der Übernahme von Siltronic durch den Konkurrenten Global Wafers einfach verstreichen. Nikolaus Buschlüter fasst den Fall zusammen.
Schon Mitte Januar standen die Signale für die Übernahme des Münchner Chipherstellers durch den Rivalen Global Wafers aus Taiwan schlecht. Das Bundeswirtschaftsministerium prüfte den Verkauf da schon über ein Jahr. Und auf eine baldige Genehmigung deutete weiter nichts hin. Ab Mitte Januar rutschte der Aktienkurs von Siltronic daraufhin um rund 16% ab. Auch wenn das Bundeswirtschaftsministerium sein Zögern mit fehlender Zeit und komplizierten Abwägungen begründet, so ist das Scheitern der Übernahme doch ein klares politisches Signal. Deutschland kann sich die mögliche Abwanderung von Schlüsseltechnologien wie der Chipproduktion, gerade nach Asien, momentan nicht leisten. Sie widerspreche auch allen Projekten, die Berlin und Brüssel anstreben, um die Halbleiterindustrie in der EU zu fördern. Mehr als 30 Milliarden Euro will die EU-Kommission demnächst bereitstellen, um Chipfirmen nach Europa zu ködern. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat 32 deutsche Projekte zur Mikroelektronik ausgewählt, die die Produktion von Halbleitern mit EU-Hilfe wieder nach Deutschland und Europa holen sollen. Projekte wie diese sind umso nötiger, wenn man die Worte der Global Wafers-Chefin Doris Suh liest, die auch als Drohung verstanden werden können. Dem Handelsblatt sagte sie vor kurzem, im Falle einer Nichtgenehmigung der Übernahme von Siltronic werde ihr Unternehmen verstärkt in Amerika statt in Europa investieren. Dieser Fall ist nun da. Global Wafers ist der drittgrößte Hersteller von Halbleitern weltweit.
Nikolaus Buschlüter über die geplatzte Siltronic-Übernahme. Frage an Claudia Werle in Frankfurt. Sie konnten vor der Sendung mit einem Experten für die Chipbranche sprechen. Wie ist denn dieses Verhalten des Bundeswirtschaftsministeriums einzuordnen und was heißt das für Siltronic?
Ich habe Christoph Schmidt von der Investmentgesellschaft WK Capital zunächst gefragt. Die offizielle Begründung heißt ja, man habe zu wenig Zeit gehabt für die Prüfung der Vorgaben aus China. Und von ihm wollte ich dann wissen, wie glaubwürdig denn eine solche Argumentation ist. Hier ist seine Antwort.
Ja, in dem Fall wird Zeitnot gesagt. Ja, ein bisschen Zeitnot hatten sie, weil es gab noch eine sehr späte Genehmigung erst von den chinesischen Behörden und die hatten auch einige Forderungen gestellt. Auf die konnte man so zügig nicht eingehen. Aber letztendlich geht es auch um eine strategische Entscheidung und da ist Zeitnot auch ein bisschen vorgeschoben.
Was hätte denn ein Verkauf dieser Technologie bedeutet? Noch mehr Abhängigkeit von den Produzenten in Asien?
Ja, das ist das große Dilemma, was wir momentan haben. Wir haben ja auch eine akute Knappheit an Halbleitermaterial, Chips. Das merkt die Automobilindustrie. Und da haben sich jetzt auch einige Länder Gedanken gemacht, dass man sich strategisch langfristig so aufstellen muss, dass man eben nicht mehr von diesen chinesischen oder asiatischen Herstellern so abhängig ist, dass man eigene Strukturen aufbaut und das geht eben nicht von heute auf morgen. Man muss dann halt frühzeitig die Weichen stellen und ich glaube, das ist ja ein erster Schritt, der gemacht wird.
Siltronic gehört zwar zu den Großen in der Branche, aber die Konkurrenz schläft ja nicht. Was bedeutet das denn für Siltronic jetzt selbst?
Ja, sie müssten für ihre Investitionen, die sie geplant haben, möglicherweise auch eine Kapitalerhöhung noch durchführen. Da mache ich mir allerdings nicht so große Sorgen. Ich denke, dass auch von staatlicher Seite dort einiges an Investitionszulagen kommen wird. Das wird auch vielleicht auf sogar europäischer Ebene stattfinden. Also man muss sich, glaube ich, keine Gedanken machen, dass das Geld zu knapp wird, was man dafür benötigt.
Ist Siltronic allein, ja, ich sag mal, überlebensfähig?
Ja, das kann man sagen. Natürlich sind die Hersteller in Asien deutlich größer, auch in der Summe. Aber man muss halt irgendwann anfangen. Und Siltronic ist in Europa zumindest führend. Und wir sehen ja auch, dass einige US-Hersteller anfangen, Fabriken in Europa, speziell sogar in Deutschland, zu errichten. Also dass die Expertise dann hier auch hinkommt und sich verfestigt. Und das ist für Siltronic dann auch eigentlich ein hervorragendes Klima.
Die EU will die Halbleiterbranche mit Milliarden fördern, um dem Vorsprung der Konkurrenz ja vielleicht ein bisschen was entgegensetzen zu können. Geht das Ihrer Meinung nach in die richtige Richtung?
Ja, das geht in die richtige Richtung. Man muss vor allen Dingen zügige Entscheidungen treffen. Bekundungen, dass man große Summen in die Hand nehmen will, reichen dann nicht. Man muss wirklich das auf die Bahn bringen. Und wir wissen ja, wie lange das dauert, bis eine große Fabrik genehmigt wird. Das muss auch beschleunigt werden. Das ist hoffentlich ja auch einer der großen Versprechungen der neuen Bundesregierung, dort eine Art Beschleunigung an den Tag zu legen.
Wie wird sich die Branche denn weiterentwickeln? Chips werden ja gebraucht und es ist absehbar, dass sie sogar noch mehr gebraucht werden, als das bislang der Fall ist.
Ganz genau. Sie werden noch mehr gebraucht, in noch kleinerer Form, noch leistungsfähiger. Und die Qualität ist vor allen Dingen da sehr wichtig. Also nicht nur allein die Quantität, wie viel man jetzt produzieren kann, sondern auch welche Fähigkeiten diese Chips haben. Und wir wissen ja, je kleiner was wird, umso schwieriger wird es zu bauen und so mehr geht es um die Qualität. Und das ist, glaube ich, ein Steckenpferd von Siltronic.
Also war die Entscheidung, sich nicht von Global Wafers übernehmen zu lassen, richtig?
Strategisch richtig, vor allen Dingen auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das Unternehmen selber jammert natürlich und ist bedauert. Die Entscheidung, das ist verständlich. Aber es geht halt um das große Ganze und nicht um das einzelne Unternehmen.
Das sagt Christoph Schmidt von Fekra Capital. Die Aktien von Siltronic heute satte 6% im Plus am Mittag.
Soweit also zur geplatzten Übernahme in der Chipindustrie. Frau Werle, Sie haben auch andere Aktienkurse für uns im Blick. Der DAX erholt sich heute weiter. Was gibt denn den Anlass nach den Verlusten der letzten Woche?
Ja, wir sehen im Prinzip seit geraumer Zeit schon deutliche Kursausschläge, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Im Januar, da hat der DAX seinen Rekord vom November nur um Haaresbreite verfehlt. Zwischenzeitlich dann Verkäufe in großem Stil, was unter anderem mit der Sorge um eine rasche Straffung der Geldpolitik in den USA zusammenhängt. Heute der DAX mehr als 1% im Plus. Er steigt auf 15.650 Punkte. Unter anderem gab es gute Vorgaben von den amerikanischen Börsen.
Der Autobauer Daimler firmiert ab heute unter einem anderen Namen unter Mercedes-Benz an der Börse neben Daimler Trucks, der Abspaltung von Lkw. Ist das eine kluge Strategie?
Daimler hat ja schon vor einiger Zeit entschieden, zweigleisig fahren zu wollen. Auf der einen Seite die Pkw-Sparte mit den Vans auf der anderen Seite die Busse und die LKWs. Ja, und dahinter steckt letztendlich die Idee, beide Bereiche besser, vor allem zielgerichteter vermarkten zu können. Und mit dieser Namensänderung soll die Strategie dann auch sichtbar werden.
Bei Airbus gibt es eine Einigung über die Zukunft der deutschen Standorte. Wir berichten gleich noch die Details. Wie kommt die Klärung des komplizierten und vor allem langen Streits bei den Aktionären an?
Ja, kurz gesagt geht es darum, Airbus will seit längerem schon die Produktion neu sortieren und der IG Metall geht es um die Beschäftigungssicherung für die Mitarbeiter. Die Gewerkschaft will schlicht und einfach verhindern, dass in Zukunft große Teile der Fertigung auf absehbare Zeit ins Ausland verlagert werden. Die Einigung, die kommt hier an der Börse wirklich gut an. Die Aktien von Airbus sind heute Mittag 1,5% im Plus.
Schauen wir auf BioNTech Pfizer. Die wollen heute nach einem Zeitungsbericht in den USA noch die Notfallzulassung ihrer Impfung für kleinere Kinder beantragen. Wie sieht der Kurs aus?
Zumindest am Mittag sind BioNTech-Papiere im Plus. Der Impfstoff, der könnte bis Ende Februar zur Verfügung stehen. Das geht um eine Notfallzulassung für eine Zweifachimpfung für Kinder im Alter von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Und das wäre dann auch der erste Impfstoff für Kinder in dieser Altersgruppe.
Dann schauen wir noch auf den Euro, auf deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem Dollar 12,68 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von minus 0,14 auf minus 0,13%. Und für die Feinunze Gold müssen zum Mittag 1.807,71 Dollar gezahlt werden.
Danke, Claudia Werle, mit den Infos von der Börse. Für viele Bauherren kam es vor rund einer Woche völlig überraschend. Aufgrund einer Antragsflut und drohender Kosten in Milliardenhöhe für den Staat stoppte die KfW ihre Förderung für energieeffiziente Gebäude. Das wirkte arg verstolpert. Bitter nannte Bundeswirtschaftsminister die Entscheidung später. Nun arbeite die KfW an einer Lösung, ließ ihr Chef heute bei der Jahresbilanz der Bank wissen. Könnten die bisherigen Anträge doch noch berücksichtigt werden? Brigitte Scholtes berichtet.
Der Start ins neue Jahr hätte für die KfW deutlich besser ausfallen können. Der Stopp ihrer Förderung für energieeffiziente Gebäude habe zu viel Enttäuschung und Verunsicherung geführt, sagte der erst seit 3 Monaten amtierende Chef der staatlichen Förderbank, Stefan Wintels, heute.
Es geht jetzt darum, gemeinsam mit den Fachministerium unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen die bestmöglichste Lösung zu finden und auch im Dialog mit unseren Kunden und Kundinnen zu bleiben. Wir haben ein Infocenter von über fast 100 Mitarbeitern, wo Sie sich vorstellen können, dass dort auch die Drähte heiß laufen. Aber wir werden nicht wegrennen. Wir werden uns unserer Rolle stellen.
24.000 der Anträge, die im Rahmen dieses Programms gestellt worden waren, sind noch offen. Davon bezog sich der Großteil auf das sogenannte Effizienzhaus 55, über das weniger ehrgeizig Energie eingespart wird als über das sogenannte Effizienzhaus 40. Von einem Antragsvolumen von 7,2 Milliarden Euro waren vor gut einer Woche nur noch 1,8 Milliarden Euro an Haushaltsmitteln übrig. Deshalb hatte die Bundesregierung nach Hinweis der KfW die Notbremse gezogen. Nun aber sollen nach Informationen der deutschen Presseagentur die Anträge, die bis zum Förderstopp am 24. Januar gestellt worden waren, doch noch nach den alten Kriterien bearbeitet werden. Darauf hätten sich die beteiligten Ministerien heute geeinigt. Ohnehin zeichnet sich ab, dass nun die Antragsteller, die sanieren wollen oder ein Effizienzhaus 40 bauen möchten, weiter eine Förderung erhalten können. Das deutete auch KfW-Chef Wintels an.
Es scheint auch ein breiter Konsens zu bestehen, dass insbesondere in der Sanierung von alten Gebäuden die CO2-Einsparungsnettoeffekte am größten sind. Zu der Frage, ob hier eine Überförderung stattgefunden hat oder Mitnahmeeffekte, an der Diskussion möchte ich mich nicht beteiligen.
Insgesamt förderte die KfW im vergangenen Jahr die energieeffiziente Wohnraumfinanzierung mit 34,5 Milliarden Euro. Das waren knapp 9 Milliarden mehr als 2020. Hatte die Förderbank da im ersten Jahr der Corona-Krise noch fast 47 Milliarden Euro an Corona-Hilfen zugesagt, gingen diese im vergangenen Jahr auf gut 10 Milliarden Euro zurück. Eine erfreuliche Entwicklung, meint der neue KfW-Chef. Die Leistungsfähigkeit der Förderbank weiß auch die Politik zu schätzen. So hat die neue Bundesregierung deren Unterstützung an vielen Stellen im Koalitionsvertrag festgehalten. Überfordert werde die staatliche Bank damit nicht, ist sich Wintels sicher.
Wir sind heute bereits leistungsfähig. Das Fördervolumen der KfW heute beträgt bereits 107 Milliarden mit nur noch einem geringen Anteil an Corona-Hilfen. Und wenn Sie diese 100 Milliarden einmal fortschreiben in den nächsten Jahren, bietet das viel Spielmasse, diese wiederum neu auszurichten auf veränderte politische Prioritäten entlang der Dimensionen Klimaschutz, Digitalisierung, aber auch zum Beispiel Bildung.
Denn diesen Themen will auch die KfW in den kommenden Jahren Priorität geben.
Brigitte Scholtes über die Diskussion um KfW-Fördergelder für energieeffiziente Gebäude. Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat fast wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht. Zwar stieg die Zahl der Arbeitslosen im Januar, allerdings im Vergleich zu anderen Wintern nur wenig. Stanislaus Kosakowski mit Einzelheiten.
Der Arbeitsmarkt ist gut ins neue Jahr gestartet, sagt Bundesagenturvorstandsmitglied Daniel Terzenbach. Die Erholung der Vormonate setze sich trotz der laufenden vierten Pandemiewelle fort.
Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar zwar gestiegen, aber bei weitem nicht so stark wie üblich. Die Beschäftigung hat kräftig zugenommen und der Bedarf nach Arbeitskräften ist weiter aufwärts gerichtet.
Dass der saisonübliche Zuwachs an arbeitslos Gemeldeten im Wintermonat Januar so gering ausfiel, liegt nach Terzenbachs Einschätzung daran, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst halten wollen, nämlich für die Zeit eines erwarteten Aufschwungs, wenn sich die Corona-Lage wieder beruhigt. Deutlich nach oben gegangen sind hingegen die Unternehmensanzeigen auf Kurzarbeit. Für 286.000 Personen haben Arbeitgeber konjunkturelle Kurzarbeit angezeigt. Damit ist diese Zahl während der Omikron-Welle den zweiten Monat in Folge angewachsen. Offen ist aber noch, wie viele Beschäftigte tatsächlich in Kurzarbeit geschickt werden. Die Arbeitslosenquote beträgt im Westen Deutschlands 5,0%, in den östlichen Bundesländern liegt sie bei 6,8%.
Stanislaus Kosakowski zu den Arbeitslosenzahlen. Beim Flugzeugbauer Airbus ging es heute auch um Arbeitsplätze. Nach langem Streit über die Flugzeug- und Teilefertigung in Deutschland haben sich das Unternehmen und die IG Metall in der Nacht geeinigt, wie es weitergeht in den nächsten Jahren. Wie das Ergebnis aussieht, weiß Axel Schröder.
Ein Streik an den deutschen Airbus-Standorten ist abgewendet und die Zukunft der Werke sieht besser aus als erwartet. Für Daniel Friedrich, Verhandlungsführer der IG Metall, ist das Ergebnis der heute Morgen in Hamburg unterschriebenen Vereinbarung ein Gewinn für das Unternehmen und die Beschäftigten.
Es ist uns gemeinsam gelungen, aufzuschreiben, dass es bis 2030 an den Standorten keine betriebsbedingten Kündigungen gibt, dass wir auch in der Frage der Standorte, der vorhandenen Arbeitspakete und der Veränderungen für die Zukunft einen Umgang miteinander gefunden haben, dass sowas nur gemeinsam geht.
Vereinbart wurde, einzelne Airbus-Standorte unter dem Dach eines neuen Tochterunternehmens, vorläufiger Name ASA, zu bündeln. Ganz ähnlich wurde schon zu Beginn des Jahres auch mit den französischen Werken verfahren. Welche Standorte betroffen sind, erklärte André Walter, Deutschlandchef des zivilen Flugzeugbaus von Airbus, auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit den Gewerkschaftlern.
Dieses Unternehmen umfasste die Standorte Airbus in Stade, einen Teil des Airbus-Standortes in Hamburg sowie die Standorte Nordenham und Bremen von Premium Aerotech. Die Bündelung dieser Aktivitäten wird es mit dem neuen Unternehmen nun ermöglichen, dass wir uns sehr konzentriert auf die Sektionsmontage fokussieren können, gleichzeitig schlanker und flexibler werden, Steuerung vereinfachen und Schnittstellen reduzieren.
Auch nach einem Wechsel von Standorten unter das Dach der ASA werden die bisherigen Beschäftigungsbedingungen weiter gelten. An allen Standorten, die am Bau von A380-Flugzeugen beteiligt sind, werde es in den kommenden Monaten zu Neueinstellungen kommen, so André Walter.
Man kann sagen, dass das in etwa 1000 hier in Hamburg sind und dann nochmal eine größere Hundertzahl in den anderen Werken entsprechend der Beteiligung an dem Programm.
Die Frage, ob die Werke in Augsburg und Varel am Ende nicht doch an einen Investor verkauft werden sollen, ist nach wie vor offen. Ein Angebot dazu hat die Muhr und Bender KG, kurz MUBEA, vorgelegt. Schon heute arbeitet der rheinländische Zulieferer für den Auto- und Flugzeugsektor mit Airbus zusammen. MUBEA sei im vorliegenden Angebot auch schon auf die Beschäftigungssituation in den Airbus-Werken eingegangen, hieß es heute. Details dazu gibt es bisher nicht. Erste Gespräche haben aber nicht nur das Airbus-Management, sondern auch die Gewerkschaften geführt, so Daniel Friedrich von der IG Metall.
Die Kontakte, die wir zu MUBEA hatten, waren jetzt alle so, dass es auch sich lohnt, diese Gespräche zu führen.
In den kommenden 8 Wochen wollen Airbus und die Gewerkschaften die Chancen und Risiken der Investorenlösung mit MUBEA ausloten. Die endgültige Entscheidung, ob es tatsächlich zu einem Verkauf oder doch zu einem Verbleib der Werke im Airbus-Konzernverbund kommt, diese Entscheidung solle dann gemeinsam getroffen werden.
Axel Schröder über die Einigung zwischen IG Metall und Airbus für die nächsten Jahre. Nachdem mehrere Geschäftsinhaber erfolgreich gegen die 2G-Regeln im Einzelhandel geklagt haben, werden Forderungen nach einer bundesweiten Abschaffung lauter. Vorneweg, wenig überraschend, der Lobbyverband der Einzelhandelsunternehmen, der HDE. Der hat das heute bekräftigt und auf die schlechte Geschäftslage, insbesondere bei kleinen Läden und im Bekleidungshandel, verwiesen. Sebastian Engelbrecht berichtet.
In 4 Bundesländern haben Verwaltungsgerichte die 2G-Regel bereits gekippt. In Bayern, Niedersachsen, in Baden-Württemberg und im Saarland. Und auch in Frankfurt am Main hatte die Betreiberin von 3 Modehäusern mit ihrer Klage gegen die Regel gestern Erfolg. Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte fordert nun, die Regelung in ganz Deutschland abzuschaffen. Bovenschulte sagte im ARD-Fernsehen:
Da brauchen wir eine einheitliche Linie und die muss aus meiner Sicht lauten, kein 2G mehr, stattdessen eine durchgängige Maskenpflicht im Einzelhandel.
Bovenschulte nannte die gegenwärtige Situation in Deutschland einen Flickenteppich. Ebenso wie der Bürgermeister von Bremen fordert auch der Handelsverband Deutschland das Ende der 2G-Regel. Hauptgeschäftsführer Stefan Gent erklärte, die Einzelhändler rechneten mit einem Ende der Corona-Maßnahmen und hofften deshalb auf höhere Umsätze im laufenden Jahr. So das Ergebnis einer Umfrage des Handelsverbandes.
Hier gibt es positive Erwartungen. Eigentlich ist es der Ausdruck dessen, dass man auf das Ende der Pandemie hofft. dass wir endlich diese ja außergewöhnliche Situation besser in den Griff bekommen, als das heute der Fall ist, dass wir in eine endemische Situation übergehen und dass wir rauskommen aus den 2G-Zugangsbeschränkungen.
Im stationären Bekleidungshandel etwa seien die Umsätze im vergangenen Jahr um 9% zurückgegangen. Vergleicht man die Umsätze der stationären Bekleidungsbranche 2021 mit dem Jahr 2019, ist laut Handelsverband Deutschland sogar ein Minus von 30% festzustellen. Der HDE befürchtet, dass allein in diesem Jahr 16.000 Geschäfte wegen der Auswirkungen der Pandemie schließen müssen. 2G drücke auf die Stimmung der Branche, besonders in den Innenstädten, sagte Gent.
Für mich ist die Rücknahme der 2G-Zugangsbeschränkung auch keine Lockerung, sondern man muss einfach deutlich sehen, eine Maßnahme, die nicht wirksam zur Pandemieeindämmung führt, muss dann auch zurückgenommen werden. Das ist übrigens auch verhältnismäßig, das ist übrigens auch verfassungsmäßig geboten, das zu tun.
Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes ist überzeugt, dass 2G nicht zur Bekämpfung des Coronavirus beitrage.
Diese 2G-Maßnahme ist ja nicht verhängt worden, weil wir ein Infektionsrisiko beim Einkaufen haben. Dann hätte man es ganz anders machen müssen. Wir haben ja millionenfache Kundenkontakte jeden Tag im Lebensmitteleinzelhandel, wo keine Infektionen nachweislich stattfinden und keine Hotspots da sind, sondern die Politik hat 2G verhängt, um Menschen zum Impfen zu motivieren. Und das hat offensichtlich nicht funktioniert.
Trotz 2G, so Gent, habe die Bundesregierung es nicht geschafft, eine Impfquote von 80% zu erreichen. Insofern tauge die Regel also auch nicht dazu, Impfgegner zum Impfen zu bewegen. Die Einzelhändler in Deutschland hoffen auf den 16. Februar. Dann tagt die Ministerpräsidentenkonferenz und wird wohl auch über die Zukunft der 2G-Regel im Einzelhandel entscheiden.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin. Airlines und Reiseanbieter sind mit Blick aufs Tourismus-Sommergeschäft optimistisch. Einer Branchenanalyse zufolge sind die Buchungen seit Ende des vergangenen Jahres wieder angezogen. Ein Thema heute in den Kommentaren der Wirtschaftspresse.
Die Süddeutsche Zeitung ist der Ansicht, dass der Sommer 2022 endlich den Boom bringen könnte, den, Zitat, die pandemiegebeutelte Tourismusbranche so dringend braucht, sofern sie richtig darauf vorbereitet ist. Kunden weichen auf Booking.com und Co. aus, wenn sie zu lange auf einen Beratungstermin im Reisebüro warten müssen, weil die Mitarbeiter noch in Kurzarbeit sind. Sie haben wenig Verständnis, wenn sie am Flughafen ewig am Schalter anstehen müssen und Flüge wegen geringer Nachfrage gestrichen oder verlegt werden, so wie es im vorigen Jahr immer wieder passiert ist. Das Niveau von vor der Pandemie zu erreichen, wird ein Kraftakt, aber einer, der sich lohnt, für die urlaubsreifen Kunden und für die Branche. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht auf die Inflationsrate ein, die immer noch bei 4,9% liegt. Die Hoffnung vieler Ökonomen ist enttäuscht worden. Mit dem Jahreswechsel, so hatten sie gemeint, könnte sich die Inflation in Deutschland schon wieder etwas beruhigen. Nun konnte man anhand des sogenannten Mehrwertsteuereffektes beobachten, dass die Sache leider so einfach nicht ist. Der Steuereffekt ist zwar aus der Messung gefallen, aber nicht zuletzt die steigenden Energiepreise haben das ausgeglichen. Das könnte jetzt noch öfters passieren. Der Teil der Inflation, den die Pandemie bewirkt hatte, wird zwar schwächer, dafür treiben andere Faktoren die Teuerung umso stärker. Die EZB sollte dem nicht tatenlos zusehen. Die Berliner Zeitung sieht angesichts der steigenden Energiepreise dringenden Handlungsbedarf, etwa beim Ausbau der Stromnetze. Die Ampelkoalition hat das Problem immerhin erkannt und verspricht die Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Den Menschen, die heute unter hohen Energiepreisen leiden, hilft all das wenig. Die EEG-Umlage wäre ein Anfang. Auch eine temporär niedrigere Mehrwertsteuer auf Energie könnte den Preisdruck lindern. Das Handelsblatt fordert Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. Das Schulsystem darf nicht länger Absolventen produzieren, von denen 21% nicht einmal einfachste Texte verstehen. Die Universitäten müssen ihre Absolventinnen und Absolventen tatsächlich für Berufe qualifizieren, anstatt nur für eine Forschungskarriere, die in den seltensten Fällen wirklich stattfindet. Und das Weiterbildungssystem darf nicht mehr auf Beschäftigungstherapie für die Aussortierten setzen, sondern muss ihnen eine wirkliche Chance zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt bieten.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Hier folgen die Nachrichten und um 14.10 Uhr kommt dann hier Deutschland heute. Darin ein Thema der Ermittlungsstand im Fall der Polizistin und des Polizisten, die in Rheinland-Pfalz erschossen wurden. Danke Ihnen fürs Zuhören bis hierher. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Silke Hane sagt Tschüss.